Die Radio Wissen. Update.
Aber wir dürfen sagen, den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut wie im Augenblick. Auch das muss einmal auch festgehalten werden.
Es war Angela Merkels erster Auftritt im Bundestag nach der Ankündigung, dass sie Kanzlerin bleiben möchte und bei der nächsten Wahl wieder antritt. In der Generaldebatte präsentierte sie eine Erfolgsbilanz. Das wollte die Oppositionsführerin Sarah Wagenknecht von der Linken so nicht stehen lassen.
Trotz Wirtschaftswachstum lebt heute in Deutschland jeder sechste Rentner in Armut. Millionen Arbeitnehmer werden in Leiharbeit, Werkverträgen und Dauerbefristungen zu Beschäftigten zweiter Klasse degradiert. Und diesen Menschen erzählen Sie, Deutschland geht es gut. Das ist doch der blanke Hohn, was Sie da machen.
Ein Vorgeschmack auf den Wahlkampf. Unser erstes Thema im Update bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
So richtig im Angriffsmodus war die Kanzlerin noch nicht heute bei der Generaldebatte im Bundestag. Merkel war es erstmal wichtig, das Positive ihrer Regierungszeit herauszustellen.
Der Bund nimmt seit 2014 keine neuen Schulden mehr auf. Die Reallöhne steigen. Die Renten steigen.
Die Opposition warf Merkel in der Debatte über den Kanzleretat dagegen vor, ohne Vision einfach weitermachen zu wollen. Die Politik der Kanzlerin führt aus Sicht von linken Fraktionschefin Wagenknecht zu sozialer Ungleichheit und Verunsicherung.
Trotz allem scheint sich die CDU/CSU, das zeigt ja auch ihre wunderbare Stimmung heute, auf ein Weiter-so mit dieser Kanzlerin, mit dieser Frau Merkel, allen Ernstes zu freuen. Ich kann nur sagen, die Menschen in diesem Land können sich darauf nicht freuen. Und ich sage Ihnen deswegen auch, dazu wird es nicht kommen.
Ähnlich äußerte sich der Chef der Grünen-Fraktion im Bundestag, Anton Hofreiter.
Im letzten Wahlkampf war Ihr Motto, Sie kennen mich ja. In diesem Wahlkampf wird das nicht reichen. Denn was hat Ihre Regierung denn in den letzten 18 Jahren getan gegen das Auseinanderfallen der Europäischen Union? Was hat Ihre Regierung denn getan gegen die weitere Spaltung unserer Gesellschaft?
Hofreiter rief alle Bundestagsparteien dazu auf, sich Demagogen und Nationalisten gemeinsam entgegenzustellen. Freiheit und Humanität stünden auf dem Spiel. Es gehe darum, die Menschen wieder für die Demokratie zu begeistern.
Und wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Ärger und dieser Frust am Ende an Minderheiten ausgelassen wird, dass die Schwächsten der Schwachen zu Sündenböcken erklärt werden.
Auch Merkel äußerte sich zu dem Thema. Sie appellierte an die Bürger, sich dem zunehmenden Populismus entgegenzustellen. Die Kanzlerin ging auch auf die Veränderungen in der Meinungsbildung durch das Internet ein. Das dürfe nicht unterschätzt werden.
Dass heute Fake-Seiten, Bots, Trolle Meinungsbilder verfälschen können, dass heute sich selbst regenerierende Meinungsverstärkungen durch bestimmte Algorithmen stattfinden. Und wir müssen lernen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dies könnte auch eine spannende Frage für dieses Haus sein.
Bei Hassreden, Hasskommentaren und Dingen, die mit der Menschenwürde nicht in Übereinstimmung zu bringen sind, müsse alles getan werden, um das zu unterbinden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Rede der Kanzlerin im Bundestag kommt im Netz schlecht weg. Blaue Rose 999 twittert, inhaltsleere, hohle ideologische Phrasen. Merkel ein Geisteskind der SED. Bernhard Wittek kritisiert Merkels Themenwahl. Er schreibt, Zukunft Europas ungewiss, ernste Fragen zur äußeren Bedrohung der Sicherheit, wirtschaftliche Krisen ungelöst und Merkel redet nur von Digitalisierung. Zum Teil werden auch einzelne Sätze zum Aufreger, so wie bei Querleserin. Die twittert, Deutschland ging es noch nie so gut. Merkel dient der Wirtschaft, nicht dem Volk. Wann gab es Tafeln und Armut trotz Arbeit oder Rente? Horst Banse meint dagegen, Frau Merkel, noch nie ging es den Reichen in Deutschland so gut wie heute und den Armen in Deutschland so schlecht. Und Pippo 216 rät, Frau Merkel sollte mal durchs Land gehen und sehen, wie viele von Hartz IV leben oder auf der Straße gelandet sind. Viel Kritik gibt's auch an Merkels Forderung, die Politik müsse sich mehr um Fake-Seiten, Social-Bots und Meinungstrolle kümmern. Gerhard Heilig fragt sich, ist das der Anfang politischer Zensur? Und Kip of Serenes 69 rätselt, ist die Regierungserklärung jetzt eine Fake News oder ein Hasskommentar? Ich blick da gerade nicht mehr durch.
Was sonst noch wichtig war?
Die Luft in Europa soll besser werden. Das findet nicht nur der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
In den europäischen Großstädten wird die Lebenserwartung signifikant verringert, dadurch, dass wir eine so hohe Luftverschmutzung haben. Deswegen müssen diese Schadstoffe runter.
Das Europaparlament hat für schärfere Schadstoffregeln gestimmt. Der Ausstoß von Feinstaub soll bis zum Jahr 2030 fast halbiert werden im Vergleich zu den Werten von 2005. Auch für Stickoxide von Dieselautos, für Ammoniak und Schwefeldioxid werden die Grenzwerte gesenkt. Und zwar für jedes Land einzeln. Die Mitgliedstaaten der EU hatten den neuen Regeln schon zugestimmt. Nach einem Bericht der Europäischen Umweltagentur ist die Luft in Europa schon besser geworden. Es sterben aber immer noch jedes Jahr fast 500.000 Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung. Feinstaub kann Krebs, Asthma und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen oder verschlimmern. Bis zu 7.000 Euro für ein Treffen mit Spitzenpolitikern der SPD. Das ZDF hatte aufgedeckt, dass Firmen und Lobbyisten Gespräche mit Ministern, Staatssekretären und Funktionären der Sozialdemokraten praktisch buchen konnten. Darauf hat die SPD jetzt reagiert. Die Partei will die umstrittenen Sponsorengespräche sofort einstellen. Der Schatzmeister der Partei, Dietmar Nitan, kündigte außerdem eine interne Untersuchung in der Sache an. Auch die Bundestagsverwaltung sei gebeten worden, die Vorgänge zu prüfen. Der Bundestag hatte gestern schon Entwarnung gegeben. Die Rent-Politiker-Praxis verstößt demnach nicht gegen die Regeln zur Parteienfinanzierung. Der Mord an der britischen Politikerin Jo Cox kurz vor der Brexit-Entscheidung im Juni hat nicht nur Großbritannien schockiert. Jetzt hat ein Gericht das Urteil gesprochen. Ein 53-Jähriger wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Tat kann er auch nicht vorzeitig freigelassen werden. Der Mann hatte die 41-jährige Cox mit einem Messer und einer Pistole angegriffen. Zu Hause hatte der Täter Nazi-Literatur gesammelt. Aus der Sicht des Ehemannes von Jo Cox hat der Verurteilte sein Ziel nicht erreicht.
Das war eine Tat, die von Hass getrieben war, aber stattdessen eine Fülle von Liebe ausgelöst hat. Eine Tat, die Joes Stimme zum Schweigen bringen sollte, aber sie erst recht hörbar gemacht hat.
Die Labour-Abgeordnete Jo Cox hatte sich für syrische Flüchtlinge eingesetzt und dafür, dass Großbritannien in der EU bleibt. Der Intendant des Deutschlandradios, Willi Stoll, hört auf. Eigentlich läuft seine Amtszeit noch bis zum Frühjahr 2019. In einem Schreiben teilte der 65-Jährige aber mit, es sei jetzt Zeit, an einen Nachfolger zu übergeben. Zum Deutschlandradio gehören die Hörfunksender Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und D-Radio Wissen.
Was noch wichtig wird.
Auch morgen wird bei der Lufthansa noch den ganzen Tag gestreikt. Es gilt ein Sonderflugplan. Heute sollten schon fast 900 Flüge ausfallen. Betroffen sind etwa 100.000 Passagiere. Morgen sind es sogar etwas mehr als 900 Flüge, die die Lufthansa gestrichen hat. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und der Konzern liegen im Tarifstreit immer noch weit auseinander. Lufthansa-Sprecher Martin Leutke hat sich für eine Schlichtung ausgesprochen.
Wir sind gesprächsbereit. Die Differenzen sind sehr groß, aber die Vereinigung Cockpit bleibt dabei. Sie will 20% mehr Lohn und will nicht in die Schlichtung gehen. Dafür fehlt uns das Verständnis.
Cockpit-Sprecher Jörg Handwerk will sich auf das Lufthansa-Angebot von 2,5% mehr Lohn nicht einlassen.
Alles, was uns geboten wird, soll an anderer Stelle in anderen Tarifverträgen rausgeschnitten werden. Und damit sind wir nicht zufrieden. Wir fordern ein verhandlungsfähiges Angebot und deswegen die Streiks.
In dem Tarifkonflikt bei der Lufthansa ist es inzwischen der 14. Pilotenstreik. Betroffen sind nur Lufthansa-Flüge und nicht die der Billigtöchter Eurowings und Germanwings.
Ein Ergebnis, was man aus dem Fußball her nicht so kennt, gerade speziell in der Champions League. Das torreichste Spiel, was es bislang gab.
BVB-Torwart Roman Weidenfeller hatte ein verrücktes Spiel erlebt. Beim 8:4-Sieg von Borussia Dortmund gegen Legia Warschau fielen so viele Tore wie noch nie zuvor in einem Spiel der Fußball-Champions League. Die Dortmunder können weiterhin den Sieg in ihrer Gruppe schaffen. Bayern München spielt seit ein paar Minuten bei FK Rostov in Russland. Später am Abend empfängt Borussia Mönchengladbach dann noch Manchester City aus der englischen Premier League.
Und sonst in der Welt?
Seit der Präsidentschaftswahl in den USA sind weltweit immer wieder Stimmen zu hören, die den Sieg Donald Trumps nicht glauben können. Computerexperten und Wahlrechtsanwälte in den USA fordern jetzt eine Neuauszählung der Stimmen in 3 Bundesstaaten. Das berichtet das New York Magazine. In Wisconsin, Michigan und Pennsylvania weichen den Aktivisten zufolge die Ergebnisse Hillary Clintons auffällig von denen in den übrigen Bundesstaaten ab. Das könnte ihrer Meinung nach an Fehlern bei der Übermittlung durch die elektronische Stimmabgabe gelegen haben. Sie gehen davon aus, dass die Ergebnisse manipuliert oder gehackt worden sein könnten und fordern von Clinton, sich für eine Neuauszählung einzusetzen.
Das überraschende Verbot großer Geldscheine in Indien sorgt seit 2 Wochen für Chaos. Jetzt schlägt ein Unternehmen durch eine neue App Profit daraus. Mit Book My Chotu bietet das Startup Nutzern in Neu-Delhi und Umgebung an, einen Helfer zu mieten, der sich für sie in die Schlange stellt. Davon gibt es in Indien nämlich einige. Vor Banken und Postämtern stehen Menschen stundenlang an, um alte Scheine umzutauschen. Vor 2 Wochen hatte Ministerpräsident Narendra Modi alle Scheine im Wert von 500 und 1000 Rupien für ungültig erklärt, um Korruption und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Chotu heißt auf Hindi sowas wie der Kleine. Die Miete für einen solchen Helfer kostet über die neue App 90 Rupien pro Stunde. Das sind ungefähr 1,30 Euro. Vergangene Woche hatte der Indian Express gemeldet, dass schon Menschen durch das Bargeldchaos gestorben sind, unter anderem beim Schlangestehen. An der australischen Gold Coast hat die Polizei eine illegale Waffenschmiede ausgehoben. Bei einer Razzia mitten im Urlaubsparadies fanden die Ermittler Labore und 3D-Drucker, mit denen Waffen und Waffenteile hergestellt wurden. Drogen fanden sie auch, 5 Menschen wurden festgenommen. Die beschlagnahmten Waffen, darunter Maschinenpistolen, Munition und Schalldämpfer, waren alle selbst gemacht. Die Polizei geht davon aus, dass damit hunderte Schüsse in der Minute abgefeuert werden können. Ob es bei dem Einsatz um ein Terrornetzwerk oder eine Drogenbande ging, ist noch unklar.
Wissensnachrichten.
In Japan hat es in der Nacht zum Dienstag wieder ein Erdbeben gegeben, auf der Richterskala knapp Stärke 7. Betroffen war wieder die Region um Fukushima, wie beim schlimmen Beben von 2011. Die japanischen Behörden haben erst eine Tsunami-Warnung rausgegeben. Letzten Endes war es dann nicht so schlimm. Die Warnung wurde schnell wieder aufgehoben. Und überraschend, Japans meteorologische Behörde meldete gestern, dass es sich bei dem Erdbeben um ein Nachbeben von 2011 handelt. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Woher weiß man das denn, dass das ein Nachbeben ist?
Ja, gute Frage. Dieses Erdbeben von 2011 ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Es gibt aber da ein paar Kriterien, die ein Nachbeben definieren. Einmal war das Erdbeben gestern an der gleichen Stelle wie vor 5 Jahren. Und außerdem ist die seismische Aktivität in der Region seitdem noch nicht wieder auf das normale Level zurückgegangen. Also das heißt, in den letzten 5 Jahren gab es immer mal wieder kleinere Beben. Und sowas kommt eigentlich relativ häufig vor. Zum Beispiel gab es letzte Woche auch ein Erdbeben in Neuseeland. Und seitdem gab es schon tausende Nachbeben. Aber meistens treten die innerhalb der ersten paar Tage nach dem Hauptbeben auf.
Aber bei Fukushima gab es schon länger keine größeren Nachbeben mehr, oder?
Nein, seit 2,5 Jahren gab es in der Region kein Beben mehr über Stärke 7. Und gestern war auch die erste Tsunami-Warnung seit Dezember 2012. Also insofern ist dieses Nachbeben jetzt schon ein bisschen ungewöhnlich. Erstmal, weil es so spät kam und trotzdem so stark war. Aber die japanischen Behörden warnen jetzt, dass es innerhalb der nächsten Woche nochmal ähnliche Beben geben könnte.
Kannst du nochmal kurz erklären, wie so ein Nachbeben eigentlich entsteht?
Im Fall von Fukushima ist es wohl so, dass das Erdbeben von 2011 so stark war, dass es Druck auf den flüssigen Mantel der Erde ausgeübt hat und der drückt jetzt eben zurück. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man einen Wasserball unter Wasser drückt, der springt ja dann so wieder nach oben. Und weil der Mantel der Erde aber extrem zähflüssig ist, hat dieser Prozess jetzt eben 5 Jahre gedauert.
Ganz schön lange. In Japan gab es gestern wieder ein Erdbeben. Japanische Forscher sagen, es war ein Nachbeben des katastrophalen Bebens von 2011. Diesmal ist es aber glimpflich ausgegangen. Auf ganz andere Art gefährlich sind Antibiotikaresistenzen. Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, dann kann das tödlich sein.
Ja, und deshalb sterben in Europa jedes Jahr rund 25.000 Menschen. Allein in Deutschland sind es Tausende. Doch wie verhindert man solche Antibiotikaresistenzen? Mit dieser Frage hat sich heute der Deutsche Ethikrat beschäftigt. Und auch das Robert-Koch-Institut beobachtet das Problem schon lange. Sein Leiter Lothar Wieler sagte heute im Deutschlandradio Kultur, man muss verstehen, warum Bakterien resistent werden, um Resistenzen verhindern zu können.
Und warum werden sie resistent?
Aus Wielers Sicht liegt es daran, dass Antibiotika zu viel eingesetzt werden. Er empfiehlt deshalb, dass Ärzte und Tierärzte nur dann Antibiotika einsetzen, wenn es wirklich nötig ist. Und außerdem wies Wieler auch darauf hin, dass man Infektionen ja auch vorbeugen kann, zum Beispiel durch Impfungen. Aber das Robert-Koch-Institut wolle Ärzte durch Leitlinien vor allem unterstützen, nicht in ihre Therapiefreiheit eingreifen.
Zum Schluss nochmal zu einem Gefühl, das eigentlich alle kennen, das Suppenkoma. Nach dem Essen erstmal eine Runde schlafen.
Ja, und die Müdigkeit wird umso größer, je mehr Salz oder Proteine im Essen waren. Das haben Forscher eines Instituts für Biomedizin in Kalifornien herausgefunden. Dabei haben sie zum ersten Mal den direkten Einfluss der Nahrungsaufnahme auf den Schlaf analysiert. Und ihre Tests haben sie mit Fruchtfliegen gemacht.
Fruchtfliegen, lässt sich das auf den Menschen so übertragen?
Einigermaßen. Also Fruchtfliegen haben tatsächlich einen ähnlichen Stoffwechsel wie Menschen. Die Wissenschaftler haben die Fliegen mit Nahrung gefüttert, die aus viel Zucker, Proteinen oder Salz bestand. Doch nur in den beiden letztgenannten Fällen waren die Fliegen Fruchtfliegen müder und konnten länger schlafen. Und nach dem Essen schlafen Fruchtfliegen im Schnitt 20 bis 40 Minuten. Bei besonders salz- oder proteinhaltiger Nahrung kann es schon mal deutlich mehr werden.
Die Wissensnachrichten. Danke, Jenny.
Wetter.
Der Tag geht heute überall mild und trocken zu Ende. Auch in der Nacht kühlt es kaum ab. Morgen bleibt es dabei. Wolken und Sonne wechseln sich im ganzen Land ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.